Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Es ist aber auch schwierig, und zwar für alle Beteiligten, glaube ich. Hören wir erstmal den Veranstalter vom Wacken-Festival, Thomas Jensen.
Ihr könnt mir glauben, ich weiß nicht, was schwerer ist, die zwei Absagen in der Pandemie oder jetzt Leuten, die auf dem Weg zu uns sind, sagen, ihr könnt nicht mehr kommen. Das Gelände kann nicht mehr Leute aufnehmen.
Ihr habt es bestimmt gesehen, gelesen, gehört. Aufnahmestopp beim Wacken, weil eben alles im Schlamm stecken bleibt. Und versinkt teilweise auch. Viele Fans sind dementsprechend genervt bis angepisst. Also wenn man sich mal die Kommentare auf Social Media anguckt. Denn trotz der Tickets kommen die nicht mehr aufs Gelände. Unser Reporter war direkt da und versorgt euch gleich mit aktuellen Infos im Update-Podcast vom 2. August. Und wir sprechen über Druck. Den haben die deutschen Fußballerinnen, um ins Achtelfinale zu kommen bei der WM. Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf ist sich über diese besondere Situation bewusst.
Ja klar, denkt man natürlich dran. Aber ich glaube, dass wir in der Mannschaft so gefestigt sind, dass wir einfach in das Spiel gehen und alles darauf setzen zu gewinnen.
Was der Druck mit den Profisportlerinnen macht, das ist eins unserer Themen heute. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Uns ist bewusst, dass das auf Deutsch gesagt eine scheiß Situation ist, aber the show must go on.
Ja, da steckt dann, glaube ich, auch alles drin bei Thomas Jensen. Das ist der Veranstalter vom Wacken Open Air, das größte Heavy Metal Festival der Welt. Beginnt heute. Aber eben längst nicht für alle, ne, die ein Ticket haben. Für Zehntausende wird Wacken ausfallen. Schiedwetter seit Tagen. Campingplätze und Festivalgelände, habt ihr auch schon mitbekommen, versinken wirklich im Schlamm. Die Anreise ist komplett gestoppt worden. Und wer schon gestern da war, der hat eben dann einfach Glück gehabt und konnte noch rauf aufs Gelände. Jörn Schaar, das ist unser Korrespondent für Schleswig-Holstein. Der hat mir kurz vor der Sendung ein bisschen mehr zur Situation erzählt. Na Jörn, deine Gummistiefel schon vollgelaufen mit Schlamm und Schmodder oder geht's noch?
Na, es war heute auf jeden Fall kurz davor. Also ich stehe jetzt aber tatsächlich an einer der schlimmsten Stellen, nämlich dem Zugang vom Dorf ins Campgelände. Im Augenblick stehe ich in etwas über knöchelhohem Schlamm. Das war vorhin an einer anderen Stelle schon mal schlimmer. Da ist mir der Matsch fast oben in den Stiefel wieder reingelaufen. Die Wiesen sind einfach komplett durchgeweicht durch den vielen Regen der vergangenen Tage. Und wenn dann ja auch noch Leute drüber laufen oder Autos drüber fahren, dann wird es einfach nur noch schlimmer. Und ich muss gestehen, wenn man 2 Minuten an einem Platz steht, dann backt man auch so ein bisschen fest. Also wie ich hier wieder wegkomme, das weiß ich noch nicht.
Ja, okay, zur Not müssen wir dich später rausziehen, Jörn. Wie ist das denn jetzt eigentlich entschieden worden, dass eben eigentlich ab jetzt niemand mehr aufs Gelände kommt?
Also die Veranstalter sagen, es ist entschieden worden in Rücksprache mit den zuständigen Behörden. Mir persönlich ist aber nicht klar, welche das sein sollen. Denn der Kreis Steinburg als zuständige Versammlungsbehörde sagt, die sehen kein Problem darin, das Festival wie geplant stattfinden zu lassen. Das sei nun Sache des Veranstalters, was sie machen, wie sie aufs Gelände und auf das Wetter reagieren. Denn es gibt ja kein außergewöhnliches Wetter. Es gibt halt sehr viel Regen. Es ist keine Tornadowarnung, es gibt kein großes Gewitter, das im Anzug wäre. Das ist eigentlich alles normal. Die Veranstalter haben sich aber dafür entschieden, einen kompletten Einlassstopp zu verhängen. Das Ganze, heißt es, sind Sicherheitsbedenken, die sie haben, weil hier muss natürlich, du musst dir vorstellen, die ganzen Straßen, die ganzen Zuwegungen sind kompletter Matsch. Da kommt man nur noch mit dem Traktor durch oder mit einem sehr geländegängigen Fahrzeug. Und hier muss ja auch Feuerwehr, Rettungsdienst durch, die Dixi-Klos müssen leer gepumpt werden, die ganzen Frühstückszelte, wo man was zu essen kaufen kann, auch die Läden müssen versorgt werden. Ich stand gestern an einem Bierstand mit 50 total traurigen Metalheads, die kriegten kein Bier mehr, weil der Wagen mit der CO2-Lieferung, mit der Gasflasche nicht durchkam, es gab keine Kohlensäure mehr. Und solche Sachen, um das zu verhindern, dass das noch schlimmer wird, haben sie gesagt, dann begrenzen wir jetzt die Menge an Menschen, die da durchlaufen, damit das nicht noch so viel schlimmer wird.
Jörn, so wie du das gerade geschildert hast, ist das ja jetzt aufgrund dieser Wettersituation einfach auch nochmal eine riesengroße organisatorische Herausforderung. Jetzt hast du gerade schon diesen Widerspruch zwischen Entscheidung Behörde und Entscheidung Veranstalter angesprochen. Wie bewertest du denn jetzt eigentlich dieses, ich nenne es mal Krisenmanagement oder die Kommunikation von Seiten der Veranstalter aus eben?
Das wirkt auf mich so, als wären die hier komplett überfordert. Also es ist mir ja nicht so, dass Wacken nicht schon mal abgesoffen war. Das letzte Mal so viel Schlamm hatten wir ungefähr 2015 hier. Aber da war es eben so, dass es wenige Tage vor der Anreise geregnet hat und dann wieder aufhörte, sodass man zumindest die Flächen einigermaßen nutzen konnte. Das war jetzt nicht der Fall. Es hat sehr lange geregnet und dann auch durchgängig jetzt weiter bisher. Und die sind offensichtlich nicht darauf vorbereitet gewesen. Sie haben aber andererseits scheinbar auch keinen Plan für eine Krisenkommunikation. Das ist das, was hier von vielen Fans kritisiert wird. Du hast halt mal einen Instagram-Post, du hast mal ein Statement, was bei YouTube veröffentlicht wird. Sie haben extra eine eigene App entwickelt, um mit den Fans zu kommunizieren. Sie nutzen die aber nur sehr, sehr bedingt.
Jetzt hat der Veranstalter, das ist zumindest meine letzte Info, gesagt, die Tickets sollen refunded werden. Wie jetzt ganz genau und so weiter, dazu konnte er noch keine Aussage treffen. Was ist denn jetzt mit denjenigen, die eben trotzdem schon da sind? Kommen die denn jetzt irgendwo anders unter oder wie wird das organisiert?
Also es gab einen Ausweichparkplatz an einem nahegelegenen Flugplatz, am Hungrigen Wolf, so heißt der. Das wurde jetzt als Campingfläche ausgewiesen. Die Leute dürfen da bis Freitag stehen. Die kriegen da auch ihre Einlassbändchen und die werden jetzt per Bus rüber geschuttelt. Jetzt sind hier gerade ungefähr 300 Leute durchgekommen, die offensichtlich einen der ersten Shuttlebusse erwischt haben. Die anderen auf dem anderen Ausweichparkplatz am Volksparkstadion in Hamburg, die dürfen da zwar auch bis Freitag stehen, die haben aber keine Chance, aufs Festival zu kommen. Und alle anderen, die noch auf der Straße sind, die noch unterwegs sind, die vielleicht aber auch mit dem Flugzeug angereist sind, die dürfen einfach nicht mehr drauf. Und da wird auch nicht diskutiert. Und das ist natürlich vollkommen schade. Einerseits, ne, die Leute kommen mit dem Flieger an, die haben vielleicht einen Mietwagen gebucht, die haben den Rückflug erst in der Woche. Das ist natürlich auch Geld, was da verloren geht und Zeit. Und dann muss man dann auch noch ein Hotel irgendwo finden, in dem man unterkommen kann. Andere Leute berichten, dass sie sich extra ein Wohnmobil gemietet haben und einen Premium-Campingplatz gebucht haben. Mietkosten fürs Wohnmobil ungefähr 1.000 Euro. Extrakosten für den Premium-Stellplatz hier auf dem Gelände nochmal 400 Euro. Das ist alles vollkommen unklar, ob die dieses Geld wiederkriegen. Das wird intern noch geprüft, sagen die Veranstalter.
Sag uns noch ganz kurz zum Schluss, Jörn, aber es wird Programm geben, auch mit allen Acts, die da so geplant sind? Oder gibt es da auch noch Änderungen?
Also es ist geplant, dass das Programm so gut wie möglich durchgeführt wird. Letztlich sind ja alle, zumindest die größeren Bühnen, auch mit Asphaltstraßen angebunden. Also man kann da von hinten ranfahren, einen Truck mit Konzertequipment ausladen, spielen, wieder einladen und abhauen. Das funktioniert.
Lieber Jörn, dann danke ich dir für die vermatschten Gummistiefel. Ich hoffe, du kommst da irgendwie wieder raus und klebst oder schlappst dich da nicht fest. Danke, Jörn Scharf, über die Lage am und rund um das Festivalgelände vom Wacken Open Air. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wegen des Putschversuchs in Niger hat das deutsche Außenministerium Deutsche aufgerufen, das Land zu verlassen und auch eine Reisewarnung ausgesprochen. 40 Deutsche sind schon wieder auf europäischem Boden, weil sie von Frankreich ausgeflogen worden sind. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie viele Deutsche sind denn jetzt noch in Niger?
Ja, das ist nicht ganz klar. Das deutsche Außenministerium ging ursprünglich von einer hohen zweistelligen Anzahl aus. Jetzt sind ungefähr 40 Deutsche ausgeflogen worden. Also vielleicht sind noch mal ungefähr so viele jetzt noch in Niger. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sollen aber erstmal vor Ort bleiben.
Deutschland plant aber aktuell keine eigenen Evakuierungsflüge, oder?
Nein, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich aber bei Frankreich dafür bedankt, dass Deutsche mitfliegen dürfen. Und Frankreich hat für heute noch zwei weitere Flüge geplant. Also vielleicht kommen da dann auch die restlichen Deutschen in Niger mit. Außer Frankreich hat auch Italien schon Menschen aus Niger ausgeflogen. Und die haben auch einige Angehörige anderer Staaten mitgenommen, zum Beispiel US-AmerikanerInnen.
Lass uns noch mal gucken auf die Lage in Niger. Also nur noch mal zur Erinnerung, der Präsident des Landes ist ja erstmal abgesetzt.
Genau, der heißt Mohamed Bazoum und war vor knapp 2,5 Jahren demokratisch gewählt worden. Und seitdem galt Niger als stabiles Land und so ziemlich einziger verlässlicher Partner in Westafrika. Aber das war vielleicht auch nur Wunschdenken der westlichen Staaten, sagen manche Fachleute. Ein Problem in der Region sind extremistische Gruppen, ein anderes Flüchtende, die auf dem Weg in Richtung Europa sind. Und damit Niger die aufhält, überweist zum Beispiel die EU seit ein paar Jahren Geld. Da gibt es ein Migrationsabkommen. Die Zeitung Die Zeit, die hat mit einem Soziologen und Migrationsexperten gesprochen und der befürchtet, dass das Militär in Niger MigrantInnen in Zukunft als Druckmittel gegen den Westen einsetzen könnte.
Gibt es denn überhaupt noch eine Chance, den gewählten Präsidenten wieder ins Amt zu setzen?
Es gibt zumindest Versuche in die Richtung. Also der westliche Staatenbund ECOWAS hat zum Beispiel letzten Sonntag Reise- und Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt und gefordert, dass Bazoum, also der demokratisch gewählte Präsident, innerhalb von einer Woche wieder an die Macht kommt. Ansonsten werde man mit Gewalt eingreifen. Heute haben sich Vertreter von ECOWAS mit den nigrischen Militärs zusammengesetzt und versuchen jetzt zu verhandeln. So ein gewaltsames Eingreifen, das könnte aber am Ende nach hinten losgehen, denn genau so hatte die ECOWAS auch vor 2 Jahren auf den Putsch in Mali reagiert. Und da war es dann letztlich vor allem die Zivilbevölkerung, die unter den Wirtschaftssanktionen gelitten hat. Und am Ende war der Putsch dann erfolgreich und das Militär hat sogar noch Unterstützung von einem Teil der Bevölkerung bekommen.
Und das ist jetzt die Sorge, könnte theoretisch in Niger ähnlich laufen.
Genau, diese Sorge gibt es. Die Nachrichtenagentur AP, die hat mit dem Ministerpräsidenten von Niger gesprochen, Uhumudu Mahamadou. Und der hat das, was gerade in Niger passiert, wohl noch nicht als Putsch akzeptiert. Also er sagt, er will, dass die internationale Gemeinschaft sich darum bemüht, dass Bazoum wieder als Präsident eingesetzt wird. Mahamadou befürchtet nämlich, dass sonst die gesamte Demokratie in Westafrika zusammenbrechen könnte. Denn es gab ja schon erfolgreiche Putsche in Mali, in Burkina Faso und in Guinea. Und wenn das jetzt noch ein 4. Mal klappt, dann glaubt er, dass es noch mehr Putschversuche in der Region geben wird. Und auf der anderen Seite stehen aber die Militärregierungen in den Nachbarländern Burkina Faso und Mali. Die sagen, wenn die ECOWAS jetzt wirklich mit Gewalt und militärisch eingreift, dann würden sie das als Kriegserklärung auffassen. Und dann könnte die Lage in Westafrika erst recht eskalieren.
Eine Woche nach dem Putsch in Niger ist die Lage weiter kompliziert und stellenweise auch undurchsichtig. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die aktuellen Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen, da geht's ja für die deutschen Nationalspielerinnen bei der Fußball-WM um den Einzug ins Achtelfinale. Das Spiel gegen Kolumbien am Sonntag haben die Frauen 1-2 verloren. Heißt, morgen gegen Südkorea ist eine Menge Druck dabei. Und genau darüber, diesen Druck, sprechen wir heute. Nova-Reporterin Celine Wegert hat sich nochmal schlau gemacht, ob Druck helfen kann, besser abzuliefern oder vielleicht eigentlich alles nur noch schlimmer macht. Celine, fangen wir ganz von vorne an. Was muss passieren, damit Deutschland morgen ins Achtelfinale einzieht?
Also das Sicherste ist, morgen gegen Südkorea gewinnen. Dann sind die Deutschen safe weiter. Mit einem Unentschieden wäre die Sache dann schon wieder ein bisschen anders. Denn gewinnt Marokko das andere Gruppenspiel gegen Kolumbien, dann wäre Deutschland mit einem Unentschieden morgen raus.
Ja, und schwupps sind wir genau beim Punkt, beim Druck, ne?
Ja, genau. Das sagt auch Bundestrainerin Voss-Tecklenburg.
Wir wissen auch, dass wir jetzt natürlich einen Ergebnisdruck in dem Spiel haben, wenn wir ins Achtelfinale kommen wollen.
Das Gute ist aber, mit Druck umgehen, das gehört zum Job als Profifußballerin. Das hat mir Markus Raab gesagt. Er ist Diplompsychologe im Bereich Leistungspsychologie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und er sagt, im Leistungssport muss man das aushalten können. Das wird lange trainiert.
Okay, also trainieren, Druck auszuhalten. Kann man sich das vorstellen wie so eine Therapiestunde oder wie ist das? Also, weiß ich nicht, professionelle Begleitung und dann redet man mit denen darüber oder macht man irgendwie Übungen oder was ist es?
Fast, also es geht so in die Richtung, aber es ist dann doch eher praktisch, also dass LeistungspsychologInnen und Spielerinnen Strategien miteinander trainieren.
Meistens ist es so, dass dann eine Kleingruppe rausgenommen wird, wie jetzt, sage ich mal, Elfmeterschützen und die Torhüterinnen, wo vielleicht so etwas spezifisch trainiert wird. Mal ist es auch ein Mannschaftstraining. Nur wenn es um persönliche, kritische Lebensereignisse geht, um persönliche Leistungsveränderungen, dann wird üblicherweise in einem Einzelgespräch oder auch in längeren Trainingseinheiten, Intervention auch therapeutisch gearbeitet.
Und solche Strategien können dann sein, dass man vor dem Wettkampf zum Beispiel mentale Vorstellungen nutzt, also sich in das Spiel reindenkt und sich bestimmte Szenarien und den Umgang damit vorstellt. Oder es wird geübt, Emotionen zu regulieren, zum Beispiel mit Atemtechniken.
Jetzt ist Druck aushalten ja das eine. Kann denn Druck auch dazu führen, dass Leistungen sogar besser werden?
Ja, tatsächlich hat Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf gesagt, dass Druck auch immer so ein bisschen dazugehört, um Leistung abzurufen. Also sie sagt, wenn man zu locker in ein Spiel geht, dann wird das auch nichts. Und da gibt ihr Experte Markus Raab recht.
In der Psychologie ist das ein ganz bekanntes Phänomen. Das ist so eine umgekehrte U-Funktion. Ist der Druck zu hoch und ich habe keine Bewältigungsstrategien, dann führt das zu schlechterer Leistung. Ist er zu niedrig, deswegen finden wir manchmal bei so Pokalspielen zwischen sehr starken Erstligisten und vielleicht Fünfligisten so einen Unterschied in der Leistungsbereitschaft, dann ist die Anstrengungsbereitschaft nicht hoch genug.
Also kann der Druck beim Spiel morgen gegen Südkorea ja vielleicht sogar helfen. Übrigens, was ganz grundsätzlich gilt, ein verlorenes Spiel, das löst jetzt noch lange keine Serie an Niederlagen aus. Also es gibt tatsächlich so ein Phänomen, dass mit vielen verlorenen Spielen hintereinander die Wahrscheinlichkeit steigt, das nächste auch noch zu verlieren. Aber dafür braucht es dann mindestens 3, 4 oder noch mehr Niederlagen hintereinander. Das heißt also für die Frauen, Druck ist da, Angst vor so einem miesen Lauf nach dem 1:2 gegen Kolumbien müssen wir aber nicht haben.
Kolumbien war aber auch wirklich ein krasses Spiel. Ich habe es geguckt, also ne, was so die Körperlichkeit angeht. Aber total spannend, was du gerade erzählt hast über die unterschiedlichen Arten von Druck eben, was sie auslösen können. Und was ich auch krass finde, ist ja dieser super laute Fangesang im Stadion. Baut das nicht dann auch schon direkt so einen Druck auf? Also wenn dir da so tausende Leute zujubeln oder pfeifen, gibt's ja auch.
Nein. Also ja, verstehe ich den Gedanken. Aber auch das kann tatsächlich gut oder schlecht sein.
Es gibt Studien, die zeigen, dass Fans auch ihre Mannschaft zur Niederlage klatschen können, also den sozialen Erwartungsdruck so hoch aufbauen, dass das zu schlechterer Leistung führt. Aber es gibt natürlich auch den der sozialen Unterstützung. Das hört man oft auch in den Interviewaussagen der Athletinnen und der Fußballerinnen, die dann eben sagen, wir sind sehr froh, dass da so viel soziale Aufmerksamkeit auf unser Spiel gelegt wird.
Aber egal, wie hoch der Druck ist und wie laut oder leise morgen der Jubel im Stadion ist, Markus Raab ist tatsächlich optimistisch, dass die Frauen mit ihren Skills morgen gegen Südkorea gewinnen werden.
Na, und wir natürlich auch. Mhm. Anpfiff beim WM-Spiel ist morgen um 12 Uhr deutscher Zeit. Können wir also schön in der Mittagspause reinschalten. Danke, Celine, dir für die Infos.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mach, was wirklich zählt, Karriere bei der Bundeswehr. Ihr habt solche Plakate ganz bestimmt auch schon bei euch in der Stadt gesehen oder an der Bushaltestelle. Die Bundeswehr sucht Nachwuchs schon seit Jahren und macht dafür eben auch große Werbekampagnen. Nur, das reicht offensichtlich nicht. Die Bewerberzahlen sinken. Bisher gibt's bei der Truppe 7% weniger Bewerbungen als im Vorjahr. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius heute beim Besuch von einem Bundeswehr-Karrierecenter in Stuttgart gesagt. Über die Gründe kann euch Thomas Wiegold mehr erzählen. Der ist Journalist und Experte für Verteidigungsthemen. Hallo Thomas.
Ja, hallo aus Berlin.
Thomas, warum hat die Bundeswehr zu wenig Bewerberinnen und Bewerber? Woran liegt's?
Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Problemen. Für ein Problem kann die Bundeswehr nichts, nämlich für die demografische Entwicklung. Also die Zahl der jungen Leute in Deutschland, die ist ja über die vergangenen Jahre kontinuierlich zurückgegangen. Der Minister hatte heute das plakative Beispiel, sein Jahrgang 1960, übrigens auch mein Jahrgang, der war doppelt so stark wie die Zahl der 18-jährigen Deutschen heute. Und da sieht man schon den Unterschied. Es ist eine alternde Gesellschaft. Und da konkurrieren die Bundeswehr, andere Behörden und vor allem natürlich die Wirtschaft um die gleichen Leute mit ihren Kenntnissen und dem, was sie anbieten können.
Also Fachkräftemangel eigentlich auch bei der Bundeswehr, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, jeden Fall. Hinzu kommt natürlich, Bundeswehr ist halt was anderes als ein normaler Job. Und deswegen gibt's da einfach die Schwierigkeit, Soldat zu werden, Soldatin zu werden. Da geht man eine ganz andere Verpflichtung ein, als wenn man irgendeinen x-beliebigen Job ergreift.
Jetzt kann man ja ganz unterschiedliche Sachen machen bei der Bundeswehr. Also man kann Soldatin oder Soldat werden, also Uniform tragen. Es gibt aber auch Ärztinnen oder Ingenieure, Verwaltungsfachangestellte. Trifft denn dieser Bewerbermangel alle Bereiche gleich stark?
Nein, er trifft sie unterschiedlich, aber wir müssen eins mal vielleicht klarstellen, auch Ärztinnen, auch Ingenieure und zum Beispiel auch IT-Fachleute, die braucht die Bundeswehr gerade auch in Uniform. Also sie braucht Soldaten, die diese Ausbildung haben, diese Kenntnisse haben, die also auch in eine, ja, sagen wir es ganz klar, kriegerische Situation gehen oder bisher schon in Auslandseinsätze, die dann als Soldatin, als Soldat in Uniform diese Aufgaben eines Ingenieurs, einer Ärztin oder was auch immer erfüllen.
Inwiefern ist das denn jetzt ein Problem für die Bundeswehr, wenn es zu wenige gibt, die die Jobs machen wollen? Letztendlich geht es ja irgendwann dann auch vielleicht mal um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.
Ja, das ist genau der Punkt. Also diese Zahl, die die jetzt immer nennen, also im Moment sind es unter 181.000 Soldatinnen und Soldaten aktive. Die Zahl soll auf an die 200.000 steigen, also knapp 20.000 Leute mehr müssen gefunden werden. Und das hat in der Tat etwas damit zu tun, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, die ja nicht irgendwie über den großen Daumen gepeilt ist, sondern das ist sehr detailliert ausgerechnet worden. Also da wird dann runtergebrochen, wie viel Panzerbataillone, wie viel Infanteriebataillone, wie viel Kampfjets, wie viel Kriegsschiffe brauchen wir für diese Verteidigungsfähigkeit und was bedeutet das eben für die Mannschaften in Schiffen, in Panzern, in Flugzeugen oder für ein Grenadierbataillon? Also da gibt es also bestimmte Stärken. Es gibt ja schon ein paar Stellschrauben, die angegangen wurden. Zum Beispiel sind modernere Kriegsschiffe so viel mehr automatisiert, dass sie mit einer deutlich kleineren Besatzung auskommen als frühere Modelle. Aber das geht natürlich auch nicht so schnell. Die müssen entwickelt werden, die müssen gebaut werden. Und auch das ist endlich. Ein Panzer hat 3 Mann Besatzung oder auch 4, aber den kann man nicht einfach schrumpfen und sagen, einer allein fährt den. Oder man hat nur noch ferngesteuerte Modelle. Das ist dann der nächste Punkt. Irgendwann in absehbarer Zukunft wird es viel mehr Drohnen geben, sowohl in der Luft als auch zu Wasser als auch zu Lande, die von weniger Soldaten gesteuert werden. Aber das ist nicht die aktuelle Situation.
Thomas, dann danke ich dir erstmal bis hierher für deine Einschätzung. Thomas Wiegold über den Bewerberinnen- und Bewerbermangel bei der Bundeswehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So krass viele Menschen habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen, gerade so viele Christinnen. Und ja, es war voll das krasse Erlebnis.
Das ist Wahnsinn. Du siehst die Flaggen links von dir sitzen, Chilen, rechts von dir sitzen, Costa Ricaner um dich rum, alle Nationen dieser Welt.
Eine kurze Umfrage aus der Insta-Story vom Erzbistum Berlin. Euphorische Stimmung, das kann man, glaube ich, hören beim Weltjugendtag in Lissabon. 300.000 Menschen sind allein gestern beim Eröffnungsgottesdienst gewesen mit Manuel Clemente. Das ist der Kardinal von Lissabon. Eine deutsche Delegation ist auch dabei. Zu der gehört Charlotte Freiberg vom Erzbistum Berlin. Und die hat mir vor der Sendung ihre Eindrücke vom Weltjugendtag geschildert. Charlotte, also wirklich in eurer Insta-Story konnte man ein paar Leute sehen. Ich hatte den Eindruck, die schweben wirklich so ein bisschen auf Wolke 7. Was begeistert euch denn so?
Ja, also erstmal ist es für uns alle total überwältigend, hier sein zu können in Lissabon mit so vielen anderen Menschen aus so vielen Nationen. Und man merkt halt, wenn man durch die Straßen geht, dass wir alle an das eine glauben oder dass wir alle mit demselben Ziel hier sind, neue Menschen kennenzulernen, Begegnungen zu erleben, Erfahrungen zu sammeln und nebenbei eben noch ein bisschen Messe zu feiern, zusammen zu beten. Diese Mischung aus allen ist so überwältigend, dass das, glaube ich, so ein Gefühl von Schweben, ja, verursacht bei uns allen.
Also Völkerverständigung, wenn ich dich richtig verstanden habe, im besten Sinne dann. Gestern gab es ja den Eröffnungsgottesdienst. Was kommt denn jetzt eigentlich noch? Also was machst du zum Beispiel? Also gehst du zu Workshops? Gibt es Veranstaltungen? Gibt es Lesungen? Oder wie sieht so ein Tag bei dir aus?
Ab heute gibt es jeden Morgen Katechesen. Und dann gibt es halt das Youth Festival hier in der ganzen Stadt verteilt. Da gibt es verschiedene Stationen, verschiedene Bühnen. Und dann gibt es natürlich noch die großen Events, wie zum Beispiel morgen der Papstempfang am Abend, am Freitag in Kreuzweg zusammen beten mit dem Papst, dann den Pilgerweg zusammen gehen zu dem Feld, wo wir dann alle die eine Nacht zusammen verbringen, mit Abschlussmesse dann am 6.8. Das sind so große Events, wo natürlich alle hingehen möchten. Und nebenbei gibt es dann kleinere Stationen, wo wir uns sehr frei aussuchen können, wo wir hingehen. Und ich gucke total gerne auch politische Katechesen an, beziehungsweise politische Talks. Ja, da ist wirklich ein total buntes Programm.
Heißt aber, wenn der Papst dann dabei ist heute oder eben ne, redet, dann wirst du auch auf jeden Fall dabei sein. Warum ist dir das so wichtig?
Ja, gute Frage. Ich habe noch nie einen Papst live gesehen. Und irgendwie ist es natürlich cool zu sagen, ich habe den Papst gesehen. Ich habe ein bisschen das Problem damit, ich will jetzt keinen Mensch verehren, aber es ist trotzdem der oberste Mensch von der Kirche. Er ist das Oberhaupt der katholischen Kirche und es ist meine Kirche, meine Gemeinschaft, in der ich mich wohlfühle. Und dann quasi das Oberhaupt zu treffen oder dabei sein zu können, wenn eben alle anderen Menschen auch da sind und die katholische Kirche den Glauben gemeinsam feiern, darauf kommt es mir, glaube ich, an. Und dadurch, dass man sich dann beim Papst treffen kann, ist das nochmal so ein Highlight und das zieht mich dahin.
Jetzt ist die katholische Kirche ja seit Jahren mit massiver Kritik konfrontiert, mit der muss sie sich auseinandersetzen. Also es geht um Missbrauch, es geht um die Rolle der Frau, um Zölibat und so weiter und so fort. Viele Menschen sind aus der Kirche ausgetreten. Das alles wirst du ja sehr wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Welche Rolle spielt das beim Weltjugendtag?
Tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Also ich habe jetzt natürlich aus der Berliner Gruppe viel Stimmung miterlebt und wir beschäftigen uns schon sehr damit, wie Kirche in Zukunft sein kann oder wie Kirche in Zukunft sein muss, was sich verändern muss. Es laufen zum Beispiel sehr viele Menschen auch mit einer Regenbogenflagge rum, was natürlich heutzutage ein politisches Zeichen ist, aber vor allem eben auch im kirchlichen Kontext ein Symbol dafür, dass Kirche sich verändern muss und dass wir offen sein sollen für alle Menschen und wollen. Ja, die Themen beschäftigen die Jugend genauso sehr wie die Kirche im Großen und Ganzen. Und das hat auf dem Weltjugendtag natürlich auch Platz und es ist schön, dass man hier auch Menschen trifft, die genauso denken. Man sieht, Menschen wollen die Kirche verändern und ich glaube, das ist eigentlich das Schönste für die katholische Kirche zu sehen, dass es Menschen gibt, die von innen heraus was bewegen möchten und auch können.
Hast du denn dann für dich das Gefühl, du oder die Gemeinschaft, in der du dich da bewegst, ihr könnt auch wirklich was ausrichten? Oder hast du auch zum Beispiel jetzt noch ganz konkrete Forderungen an deine Kirche, was sie unternehmen müsste, um wieder mehr Menschen von sich zu überzeugen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir als Jugendliche erst einmal ein Zeichen setzen können, dass wir eben, wenn wir zum Beispiel mit einer Regenbogenflagge rumlaufen oder wenn wir uns eben für Gleichberechtigung einsetzen, dass das erstmal ein Zeichen ist. Ich glaube, dass die Kirche zuhören muss. Sie muss auf die Jugendlichen zukommen. Sie muss sie anhören und versuchen zu verstehen, was deren Forderungen sind und auch einfach offen sein, den Wandel der Zeit miterleben und nicht zumachen und nicht sich gegen alles stellen, was vielleicht neu wirkt, aber gar nicht so neu ist, weil es einfach passiert. Menschen verändern sich, die Welt verändert sich und ich bin der Meinung, dass die Kirche sich eben dementsprechend auch verändern muss, weil die Kirche ein Ort und auch eine Gemeinschaft für die Menschen sein sollte und eben nicht gegen die Menschen. Und das ist auch so meine Forderung an meine Kirche, sich eben für die Menschen zu öffnen und nicht zuzumachen und die Menschen anzuhören.
Dann hoffen wir mal, dass ein paar Menschen aus deiner Kirche, die vielleicht auch was zu sagen haben, das jetzt an dieser Stelle gehört haben. Also das ist dein Appell. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß erstmal. Genieße es. Es ist bestimmt für dich eine aufregende Zeit auf jeden Fall. Und dann danke ich dir für deine Zeit und dafür, dass du uns deine Eindrücke geschildert hast. Charlotte Freiberg aus dem Erzbistum Berlin, die ist gerade unterwegs auf dem Weltjugendtag in Lissabon. Gute Zeit für dich. Danke.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.